Hallo und herzlich willkommen zum Quartiersplausch aus der Magdeburger Allee und Ilversgehofen. Mein Name ist Sebastian Perdelwitz, sesshaft im Stadtteilbüro um die Ecke, und heute sind wir zu Gast bei Michael mit seiner kleinen Mechatronik-Werkstatt und haben zusätzlich im Gespräch Martin, Fahrradkurier im Quartier. Michael, du bist Gastgeber. Erzähl uns doch mal, was du hier so treibst, was du in deiner Werkstatt hier so anfertigst.
Ja, also ich bin seit ungefähr 5 Jahren jetzt hier in der Magdeburger Allee und mache halt Kundenaufträge, Spezialanfertigungen, Reparaturen für Industriebereich auch, und ja, im Moment hauptsächlich größere Stückzahlen von kleinen Teilen, sag ich mal, also irgendwelche Frästeile, Drehteile vom Elektronikbereich, meistens für Kunden aus Erfurt, aber auch weiter weg, sage ich mal. Also,
ah ja, und du bist du seit 5 Jahren hier mit der Werkstatt.
Seit 5 Jahren hier. Vorher war ich in der Salinenstraße, in einer kleineren Werkstatt, 2 Jahre ungefähr, und davor im Keller von der Wohnung.
Ah also, ja, das ist ja für mich auch ganz interessant gewesen. Martin, wir sehen uns eigentlich fast täglich.
Ja, wir sehen uns fast täglich.
Irgendwo auf der Allee, entweder rauschst du bei mir am Büro vorbei oder an der Josef-Ries-Straße. Und du hast mich erst drauf gebracht, dass überhaupt hier so eine kleine Werkstatt ist. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Naja, ich fahre ja neben dem Fahrradkurier noch, mache ich so ein bisschen Rikscha, so ein bisschen Stadtrundfahrt. Und ursprünglich hatte ich mal Probleme gehabt mit meinem Antrieb, war eine Welle kaputt oder wäre fast kaputt gekommen oder gewesen, also das kann man schlecht beschreiben halt, ich kann diesen Ausdruck nicht benutzen halt, und da hat mir jemand einen Tipp gegeben, in dem Fall einen Tipp von Critical Mass halt, was ich auch unterstütze halt, und da bin ich dann halt zum Michael gekommen halt, ne.
Micha, kommen da viele Leute mit ihren kleinen, großen WWschen, mit ihren Technik, mit ihren technischen Geräten zu dir?
Ja, doch schon, also einmal die Nachbarschaft halt, die, wo sich das rumgesprungen hat, wenn jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich einen Tisch verkürzt, also der hatte Metallgestell mit unten dran und die Platte eben, das hat eben nicht mehr in die Wohnung gepasst, und da habe ich das für denjenigen eben ein bisschen angepasst. Oder ja, Fahrräder halt, auch Elektrofahrräder teilweise. Ja, wenn mal hier irgendwas kaputt ist, und auch vom Freundeskreis, Familie, ja, siehst du ja mehrere Kaffeemaschinen, die repariere ich halt auch nebenbei. Also, ja, es macht mir halt auch Spaß, aber ich sag mal, muss ja auch jetzt ein bisschen mehr Geld verdienen langsam, und da muss ich das mehr zurückschrauben eigentlich mit den ganzen Reparatursachen.
Das heißt, eigentlich nerven die Nachbarn, wenn die mit ihren kleinen Geräten kommen, oder wie ist das?
Naja, nerven nicht. Naja, also so helfe ich halt trotzdem den Leuten, aber wenn es halt, wenn ich jetzt sehe, da ist viel Aufwand, dann mache ich halt auch den Preis ein bisschen höher als vor ein paar Jahren, und dann sehe ich halt, ob sie es machen oder nicht. Wenn nicht, dann ist es okay für mich. Also wenn doch, dann ist es okay halt sozusagen.
Klar. Also das klingt jetzt für mich so ein bisschen wie Repair-Café für ein kleines Handgeld. Um die Ecke ist ja diese LaSalle-Straße, da gibt es ja ein Repair-Café. Kennt ihr das Konzept vom Repair-Café?
Ich habe mir das mal angeguckt, ja. Ich finde es auch sehr interessant, ne? Und würde ich auch unterstützen soweit. Ich habe nur leider wenig Zeit und muss ja davon leben. Deswegen ist das halt, will ich halt mehr in die Industrieschiene jetzt mich bewegen, sage ich mal. Oder mache ich auch schon. Also, aber das Hobby ist ja trotzdem das immer noch das Gleiche, und dadurch ist es, naja, sage ich halt auch oft, kann trotzdem nicht nein, ist ja klar. Also.
Und den Martin konntest du aber nicht abwiegeln, als er hier mit seinem Lächeln vor der Tür stand.
Na, ich habe halt ganz spezielle Sachen, die nicht jeder hat. Ne? Das könnte schon interessant sein, weil es auch immer Interesse, Neugier dabei, sich auch vielleicht neue Wege zu gehen, natürlich. Ne? Und natürlich, um auch das Repair-Café anzusprechen, ich als Fahrradkurier sehe natürlich die ganzen Empfänger halt natürlich. Ne? Das heißt, ich bin so mittendrin. Oder andersrum gesagt, wenn man etwas wissen will, fragt man einfach den Postboten natürlich. Ne?
Du bist der Mann hier im Viertel mit den erste Hand Information. Erklär uns doch mal kurz deine Route, die so durchs Viertel geht.
Die Route ist eigentlich stark eingeschränkt. Man kann sagen, ungefähr ein Drittel der 99086 geht los vorne an der Staufenbergallee oder Staufenbergallee, ist also ein schwieriges Wort eigentlich zusammengeschrieben, und geht bis vor zur Eisenhower Straße. Die ganze Magdeburger Allee gerade Seite, ist die ganze Stadtwerke mit drin und natürlich auch der Michael hier. Ganz ehrlich, vorher, bevor ich ihn nicht kannte, wusste ich gar nicht, dass es ihn gibt. Ich habe ihn nur als Namen kennengelernt. Also man kennt bei den meisten Firmen nur den Empfänger, aber nicht die Geschichte dahinter natürlich. Erst wenn man ins Gespräch kommt oder auch zum Beispiel ein Haus hier weiter vorne mit der Zeit mit Peter Möller zum Beispiel halt, ne? Macht hier Sicherheitstechnik. Kann ja auch vorher nicht, aber jetzt kennt man den Menschen dahinter halt oder auch bei dir halt. Also mit der Zeit, mit der Länge, 2 Jahre gehen ins Land, da lernt man fast jeden kennen halt.
Und das ging mir ja genauso, ne? Man kennt auch, wenn man vielleicht mit der Bahn oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto durch die Magdeburger Allee fährt, man kennt so die Frontfassaden, aber eigentlich weiß man gar nicht, was in den Hinterhöfen so los ist, wer da sitzt, welche Werkstätten da es da gibt. Hast du denn auch noch andere Nachbarn hier, die auch kleine Werkstätten haben? Also dann schon auch so ein Schatz, ne, den man eigentlich gar nicht kennt.
Also doch, in der Nähe vom Bahnhof kenne ich noch jemanden, der gießt auch richtig noch Metalle, also auch, naja, Glocken nicht, aber so, wenn am Dom was kaputt ist oder so, da repariert halt so die viel für die älteren Gebäude in der Stadt. Das ist ja auch nicht weit, wie heißt das, nicht Iderhoffstraße dahinter?
Das ist die Raiffeisenstraße? Raiffeisenstraße.
Oder Reitenhoffstraße oder so, ne? Herr Hütter, kann ich auch nochmal Werbung machen. Sehr guter Mann. Und ja, Werkstätten, naja, wo ich meine vorige Werkstatt hatte, in der Salinstraße, ist noch die Malz Elektromotoren. Die reparieren alle Arten von Geräten, die einen Motor haben oder direkt auch die Elektromotoren von Aufzügen und sowas. Also die sind noch in der Nähe.
Und du bist von der Pike auf gelernter Mechatroniker?
Nee, eigentlich habe ich eine Ausbildung als Mikrotechnologe. Ich wollte Mechatroniker machen, habe aber nichts bekommen damals hier und Mikrotechnologie hört sich so ähnlich an und ist ja auch so ein bisschen so ähnlich gewesen. Und da habe ich das gemacht aus dem Solarbereich, Ersol und dann Forschungsabteilung Solar beim CIS habe ich gemacht.
CIS heißt was?
Kompetenz in Silicon, also
okay.
Silizium-Forschung hauptsächlich, aber ja, das sind oben neben X-Fab da in dem Gewerbegebiet.
Wilhelm-Wolf-Straße ist das, ne?
Oder Konrad-Zuse-Straße,
genau. Ja, ja.
Oder so.
Und wann kam dann die Entscheidung, jetzt was Eigenes auf die Füße zu stellen für dich? Also das ist ja auch immer so ein Schritt, den muss man sich gut überlegen, ne?
Ja, also in der Ausbildung war das, ich glaube im zweiten Lehrjahr, da hatten wir diesen Grundlehrgang Metallbearbeitung, Bohren, Feilen und so weiter. Und ich habe das als Kind schon immer mal, mein einer Opa war Schlosser und der andere war Funkamateur und Elektroniker. Und irgendwie in der Ausbildung kam dann das mit dem Metall nochmal und ja, seitdem habe ich eigentlich dann daran gearbeitet, also jetzt ja, über 10 Jahre eigentlich. Also ja, am Anfang im Keller erstmal nebenbei und dann, ja, ich habe halt die Ausbildung zu Ende gemacht, die Techniker noch gemacht in 2 Jahre, dass ich den Abschluss habe eben, auch wenn er mir jetzt in der Hinsicht, naja, jetzt gerade keinen interessiert, aber man hat erstmal und daraufhin, nach dem Techniker, habe ich mich dann selbstständig gemacht.
Ja. Und wie ist der Name Robotech geboren?
Ja, ich habe, ja, im Prinzip war es nicht ganz meine Idee. Also ich habe am Anfang von diesem Enterprise, hieß das heißt jetzt TEX, dieses Thüringer Existenzgründerhilfe, sage ich mal, da habe ich am Anfang viele Lehrgänge gemacht und der Dirk Wegler, genau, nochmal viele Grüße, ja, hat mich ja ein bisschen drauf gebracht auch, hat mich auch sehr viel unterstützt am Anfang, also kann ich wirklich weiterempfehlen, auch jetzt Tex, war ich auch letztes Jahr wieder da, also hat schon was gebracht.
Wir hatten dieses Jahr auch eine große Messe organisiert, jetzt noch gar nicht lange her, ne? Die Gründermesse,
ja, die Gründermesse.
Wie heißt die?
Ja, Thüringer Existenz
irgendwie Gründermesse, so, ja.
Irgendwas. Da war ich aber letztes Jahr da, ja. Aber ich bin ja jetzt eigentlich kein Gründer mehr.
Da bist du schon rausgewachsen.
Ja? Ja, doch. Ist ja schon ist im 7. Jahr die Firma. Also.
Martin, du hast ja auch mehrere Standbeine, ne? Du fährst auf der einen Seite hier als Kurier und hast aber noch vorhin gesagt, du hast ein bisschen mit einer Rikscha unterwegs. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
Na, in erster Linie mache ich mit der Rikscha Stadtrundfahrten zum Beispiel oder auch neben der Stadtrundfahrt ist ja auch noch Werbung drauf. Ne? Das heißt, ich bringe eine Botschaft mit, die ich jeden zeigen kann natürlich.
Und die da lautet?
Meine Zukunft ist Himbeerrot.
Was verbirgt sich denn dahinter?
Es hat eigentlich nichts mit der Zukunft und nichts mit der Frucht zu tun, sondern einfach die Firma halt. Also in dem Fall die Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft hat sich einfach was Schlaues ausgedacht halt. Und die hat als Unternehmensfarbe Rot. Und somit haben die sich einfach
du bist ein Motto für die WBG Zukunft.
Richtig, ja.
Erfurt.
Es gibt ja ganz viele Wohnungsbaugenossenschaften. Die meisten sagen ja halt immer nur, wenn man hört, wer ist der Vermieter, da sagen die halt nur WBG. Ja. Aber wir haben ganz, ganz viele WBGs in Erfurt. Kennst du WBG Reichsbahn zum Beispiel?
Na, die WBG Einheit kenne ich zumindest. Das ist Herr Büttner, ist da der Geschäftsführer, ne?
Sagt ja gerade WBG Reichsbahn.
Die kenne ich nicht. Ich habe irgendwo mal alte Bilder gesehen, dass die da damals auch Wohnanlagen
haben, immer noch
aufgebaut haben, weil ich auf deren Homepage war. Da habe ich das gesehen, ja.
Gibt es immer noch WBG Reichsbahn. Gibt auch WBG Gutheim oder auch andere Wohnungsbaugenossenschaften, die heißen ein bisschen anders. Zum Beispiel die Wohnbau Spar in der Karlstraße zum Beispiel oder auch im Borntal gibt es auch eine WBG. Also es ist noch ein gutes Leitbild schon ja, Anfang des 19. Jahrhunderts halt.
Und wie kamst du zu diesem Werbevertrag?
Eher zufällig halt, ja.
Erzähl uns doch mal von deiner zufälligen Begegnung.
Naja, ja, jetzt muss man fast schon im Urschleim anfangen.
Kurz?
Kurz ist erst Solarrikscha, dann später nichts halt, ja, also ja, bisschen werbefrei, dann kam die Radscheune ins Spiel. Die hat ja damals 20 Jahre Radscheune gemacht, ja, und da habe ich ein bisschen für die Botschaften verteilt, ja, auch auf der Rikscha natürlich. Und die und die WBG Zukunft wollte zum Familientag, der ja einmal im Jahr immer stattfindet, wollten die ein Tandem buchen halt, ja, was René Enders fahren sollte. Und dann hat aber die Radscheune sich ein bisschen quergestellt und gesagt, naja, René Enders könnte zwar vorne fahren, aber wir müssen immer den Sattel hinten hoch und runter stellen halt, ne. Und dann haben die gesagt, nee, wir bringen keine Rikscha mit, ich meine, wir bringen kein Tandem, sondern wir bringen die Rikscha halt. Und so bin ich dann halt zur WBG Zukunft gekommen.
Ah ja.
Ja, oder ja, auch nicht ganz halt, ja. Oder andersrum gesagt, die fanden das Fahrgefühl halt toll dann, weil die Schwelle ist relativ niedrig, wenn man irgendwo kostenlos fahren darf halt, ne? Wenn man natürlich etwas bezahlen muss dafür, dann ist die Hemmschwelle auf jeden Fall höher halt, ja.
Das Fahrgefühl, von dem du sprichst, bringt mich nochmal zu deiner Route, bei der wir vorhin schon mal waren. Wie viel Tageszeit verbringst du denn so mit Kurzgesprächen, wenn du Briefe zustellst? Also bist du da ad hoc, Briefkasten, Briefkasten, Briefkasten oder wie oft kommt man denn ins Gespräch und was sind so da die nettesten oder auch makabersten Begegnungen, die du da so hast, Tag für Tag?
Also Tag für Tag vielleicht nicht, aber insgesamt in der Woche zum Beispiel hat man fast alle Facetten, die man sich nicht vorstellen möchte, teilweise halt, ja. Also eigentlich ist das Grundprinzip schnell durcharbeiten halt, also sich auf kein Gespräch einlassen, aber
was dir nicht so gut gelingt.
Aber mit netten Menschen spricht man schon mal wieder gerne halt, ja.
Ja, was sind so typische Situationen, wo du dann doch hängen bleibst?
Naja, wenn man schon übers Leben spricht halt, oder wenn wir zum Beispiel, wir kennen uns ja, ne, Sebastian, vom Stadtführerkurs und da ist immer Gesprächsbedarf da natürlich, ne?
Ja, jetzt hast du trotzdem uns die Antwort noch so ein bisschen vorbehalten. Also, du klingelst, wenn du irgendwo ins Haus kommen musst und...
Teilweise, also Briefkasten wäre ideal, beim Klingelhaus, ja, klingelt man, wenn es wichtig ist, oder man fährt halt weiter und probiert es am nächsten Tag nochmal halt, ne? Ja, und wir haben ja hier auch in der Meringstraße zum Beispiel Haus der Zuflucht halt für Familien zum Beispiel, gleich nebenan hier, ne? Da muss man immer klingeln halt, also es ist auch ein Haus von der Stadt zum Beispiel oder es gibt auch teilweise Häuser, da kommt man ins Gespräch, weil die Leute einfach rauskommen halt, ne? Also es gibt sehr viele Facetten von Menschen halt.
Und wie schnell bist du dann in tiefen Gesprächen drin oder bleibt es dann wirklich bei, ja, schönes Wetter und...
Meistens bleibst du beim schönen Wetter, ja.
Also das ist schon eine ganz interessante Sache. Ich kann mich erinnern, wir hatten letztes Jahr auf dem Magdeburger Alleefest einen Stand und es ging uns damals darum, das integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt zu begleiten und wir hatten uns für das Alleefest das Thema Wohnen rausgegriffen und haben die Leute des Festes befragt zu ihren Nachbarschaften. Und eine Frage war dann auch, kennen Sie eigentlich Ihre Nachbarn? Und dann war das der spannendste Punkt. Viele haben gesagt, naja, ich kenne eigentlich nicht viele haben gesagt, einige haben gesagt, ich nehme die Post an für unser Haus und die Nachbarn, ich kenne alle Nachbarn. So, also das geht dir dann wahrscheinlich ganz ähnlich, oder?
Es gibt ja einige Häuser, die haben das clever gemacht, wo der Briefkasten inliegend ist. Die haben einfach einen Sammelbriefkasten draußen hingemacht und einer oder mehrere sind dann zuständig und die haben natürlich dann Kontakt halt mit mir natürlich und natürlich auch mit den Nachbarn natürlich, ja. Natürlich, ja. Da ist das schöne Wort.
Michael, wie ist das mit deinen Nachbarn? Kennst du das umliegende Nachbarschaftsfeld?
Ja, also ein Großteil, sag ich mal. Manche sind eher anonym hier drüben, die jetzt oft Studenten, die noch ein halbes Jahr in der WG sind oder so. Aber so jetzt die direkten Nachbarn hier, doch kenne ich eigentlich die meisten. Also sind auch sehr aktiv, muss man sagen. Also ja, ist manchmal dann mit Arbeiten etwas eingeschränkt möglich. Aber
was heißt das aktiv?
Naja, also es ist halt oft, geht hier irgendwas zu Bruch in der Gegend oder Polizeibesuch ist nicht selten. Oder ja, wie gesagt, Reparaturen, ist eigentlich fast jeden Tag irgendwas.
Ah, okay, und das sind dann sozusagen wieder deine kleinen Momente, wo du um Hilfe gebeten wirst.
Ja, teils oder zum Beispiel durchsucht werde von Polizei, weil in der Nähe jemand zufällig gerade gesucht wird oder so. Also ist schon immer mal, oder ich komme nicht weg zum Kunde, weil hier die ganzen Polizeiautos die Einfahrt gerade blockieren.
Das kriege ich gar nicht mit und ich bin doch hier eigentlich gleich um die Ecke.
Ja,
ich kenne das immer nur aus der Zeitung, dass hier so viel los wäre.
Naja, also dieser an der Ecke hier vorne, gegenüber von den Computerladen war doch dieser im Keller, wo sie das dann aufgesägt haben, dieser Club da, keine Ahnung, da war hier auf jeden Fall mal die Straße gut gesperrt, ich glaube vor 2 Jahren ungefähr. Und ja, eben hier, ich weiß es nicht, wer alles, aber in der Gegend sind auch einige untergetaucht oder weiß ich nicht. Naja, ich sag lieber nichts.
Also. Aber was Spannendes hast du ja gerade auch erwähnt, das sind die Umzugswagen von den Studenten. Das hatten wir auch jetzt in mehreren Gesprächsrunden schon und dann mit der Frage verbunden, was das eigentlich für eine Stadt heißt, wenn, ja, ich sag mal, junge Leute irgendwie sich nicht dazu entscheiden, nach einem Studium auch noch in der Stadt zu bleiben. Michael, mir ist gerade aufgefallen, du bist ja in der Werkstatt hier alleine unterwegs. Da geht's ja ähnlich wie mir die meiste Zeit, außer jetzt habe ich gerade Doreen, Praktikantin da. Wie ist denn das so als Einzelkämpfer? Also ich bin ja viel unterwegs mit Partnern und organisiere hier was und da was. Bist du die meiste Zeit hier Einzelkämpfer oder wie ist das?
Also ich habe einen Tag pro Woche, also 20% noch eine Kooperation, sag ich mal, mit einem Freund, der auch selbstständig ist, der immer angereist kommt. Also dadurch bin ich nicht 100% alleine, sag ich mal. Und ja, also es gibt Tage, da ist man wirklich den ganzen Tag auf sich gestellt und kann dann auch gut was schaffen, sag ich mal. Ist auch immer nicht schlecht. Ist aber eben auch auf Dauer nicht so toll, sag ich mal. Und deswegen ist es auch schon in Ordnung, wenn regelmäßig Besuch da ist, sag ich mal, Kunden oder Nachbarn oder Familie. Also ist auch gut, weil ja, ich mache viele Überstunden und wenn du 10 Stunden nur alleine machst, dann bist du auch bekloppt. Also irgendwo, ja.
Und was macht ihr in der Kooperation?
Diese wunderschöne Lampe hinter dir. Kann ich gleich nochmal die Homepage dazu sagen, violetsun.de. Und zwar ist es eine LED-Lampe für Pflanzenbeleuchtung. Das heißt, sie ist sehr effizient und einstellbar auf die jeweilige Pflanze und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Muss ich jetzt mal etwas Werbung machen.
Und also mir wäre gar nicht aufgefallen, dass das überhaupt eine Lampe ist. Für mich sieht das aus, wie meine Kinder haben jetzt von ihren Großeltern unabgesprochen diese Darth Vader-Schwerter gekriegt, diese Lichtschwerter, und so ähnlich sieht das auch aus, ne?
Genau, das ist halt ein etwas anderes Design als die meisten LED-Lampen. Also eine Röhre im Prinzip.
Und das produziert ihr komplett selbst?
Ja, bis auf die LEDs, die in Regensburg aber hergestellt werden, ist die Lampe komplett in Erfurt entwickelt und produziert.
Und die verkauft ihr dann an, wir sind ja die Blumenstadt, an die ganzen Erfurter Blumen- und Samenunternehmen?
Also wir sind noch in der Entwicklung und unser Kunde aus Erfurt ist das IGZ im Moment, also Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenforschung, die damit auch ein Forschungsprojekt schon dabei sind gerade. Wobei ja das IGZ auch meines Wissens nach nur noch, ich glaube, ein Jahr jetzt existieren soll oder so.
Es war letztes Jahr in der Diskussion irgendwie, ne?
Ja, ist, glaube ich, noch nicht so ganz raus. Ja, und die haben mehrere Lampen von uns gekauft eben und haben da einen Versuch am Laufen im Moment. Und ja, wir haben halt jetzt mehrere Designs gemacht über die letzten 2,5 Jahre mit dem anderen Kollegen, was ich angesprochen hatte. Und ja, sind jetzt dabei auch also eine kleine Vorserie zu machen und die Webseite zu erstellen und ja.
Das heißt, ihr kommt dann diese 20% deiner Zeit zusammen, tüftelt hier, designt was, da muss ich eigentlich gar nicht bis in Silicon Valley fahren, sondern ich habe die Garagen hier bei mir im Hinterhof der Magdeburger Allee, oder?
Naja, im Prinzip schon, ja. Also die Zeichnungen werden hier gemacht, die Produktion, wie gesagt, die Versuche, also ist eigentlich alles hier in der Magdeburger Allee. Ne?
Und wenn ich jetzt davon ausgehen würde, das Ding, also die Lampe, Entschuldigung, ja, erfüllt ihren Zweck und die wird in großer Stückzahl bestellt, was könnt ihr denn dann leisten? Also könnt ihr auch eine serielle Produktion leisten oder ist das dann zu viel?
Also ungefähr bis 100 Stück im Monat, schätze ich mal, können wir selber machen und dann müssen wir dann outsourcen, wie man so schön sagt. Aber die Entwicklung kann ja dann weiter hier bleiben. Nur eben bei großen Stückzahlen in dieser kleinen Werkstatt hier hat es dann irgendwann keinen Sinn mehr. Also, aber da gibt es ja auch in Erfurt und Umgebung Firmen, die dann die einzelnen Schritte übernehmen können.
Und lasst ihr euch sowas dann auch patentieren?
Also wir haben Kontakt mit einem Patentanwalt, ist aber jetzt noch nicht passiert. Also müsste auch mit dem IGZ zusammen dann abgesprochen werden, weil dort auch was reingeflossen ist von denen. Und ja, das ist noch nicht patentiert, sag ich mal.
Und du hast eben schon zweimal erwähnt, sozusagen dann in hoher Stückzahl zu produzieren, dann darf auch kein Nachbar klingeln. Martin, das ist dann sozusagen auch in deine Richtung gerichtet. Wir hatten gestern die Situation, wir hatten ein Gespräch vorne im Büro. Du stehst draußen an der großen Fensterscheibe und machst mir das Uhrzeichen, komm mal raus. Es ging aber gerade gar nicht. Wie oft passiert denn dir das, dass du merkst, jetzt musst du eigentlich gerade eine Sendung loswerden, und das geht aber gerade nicht.
Ich muss sagen, solche Situationen mit dir, die habe ich sonst gar nicht halt. Also ich bin derjenige mit der wichtigen Information, also manchmal schon halt, aber man sieht dann, macht sich aufmerksam, wenn ich etwas Wichtiges habe, dann platze ich auch mal gerne rein halt, ja. Weil ich will es ja loswerden, ich will ja weiter sozusagen. Das ist ja das, wie wenn man arbeitet und man steht jetzt im Stau zum Beispiel oder so und kommt nicht vorwärts halt. Also das ist schlecht, ja.
Logistik ist ja für Erfurt sowieso ein großes Thema. Also ich weiß nicht, wie viele Unternehmen auch mit Auto ausfahren. Ist das eine große Konkurrenzsituation zwischen Fahrradkurieren und, ich sag mal, Kurieren, die größeres Gefährt haben? Also was sind denn so die größten Pakete, die du mitnehmen könntest?
Also wir haben eigentlich bei unserem Fahrradkurier nicht viele Pakete, das ist überschaubar. Meistens ist es der Standardbrief halt oder es ist natürlich die bekannte förmliche Sendung, bekannt eher bei uns, die halt der gelbe Brief sozusagen. Ne? Das ist das Wichtigste bei uns. Ja.
Tauschst du dich mit deinen Kollegen aus anderen Stadtgebieten aus? Hast du mehr gelbe Briefe in der Magdeburger Allee zu verteilen als Leute in Süd?
Nee, also ich kann, ja, der Fokus liegt schon mehr auf der Altstadt, also da gibt's einige Empfänger, die haben ganz, ganz viele gelbe Briefe, hat natürlich auch mehr Aufwand natürlich, ne? Man muss sich Poststellen aufsuchen bei größeren Unternehmen und muss natürlich auch mehr Schreibarbeit leisten halt, also ein Brief geht schneller natürlich als, sagen wir mal, 40 gelbe Briefe, ne? Aber es gibt auch durchaus Empfänger, die kriegen auch mal so einen Schwung halt, als Privatempfänger natürlich, ne?
Jetzt frage ich mal ganz neugierig, was sind denn so die Briefe, die du wirklich persönlich überstellen musst? Was ist denn so die längste Dauer, bis du die dann wirklich mal loskriegst zum Adressaten? Also hast du so Langschläfer, die du einfach nicht loswirst und immer wieder klingelst?
Gibt es einige, ja, das ist halt, kann schon auch der normale Brief sein im Klingelhaus natürlich oder auch dann hoch bis zum Übergabe einschreiben. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die höherwertigen Sendungen, die Premium-Sendung zum Beispiel, also einschreiben oder auch die förmliche Sendung auch benachrichtigen zum Beispiel. Ne? Dann wird das Ganze dann einfach niedergelegt.
Also es wird dann dort, wo
also es wird quasi beim Depot niedergelegt.
Genau.
Und die Leute kriegen halt eine Information, dass die Sendung halt da und da liegt halt. Und die müssen dann halt mit Personalausweis sich verifizieren und können dann die Sendung abholen. Wie auch bei der Post, auch wie bei der Postagentur oder am Anger, wie auch immer halt. Also das gleiche Prinzip.
Also das ist schon auch spannend. Ich habe das die letzten Jahre gar nicht so mitgekriegt, weil ich nicht so viel bestelle. Aber bei uns im Haus wird viel bestellt, dann liegen da halt viele Postkarten, holst du das ab oder bei dem Nachbarn. Das ging ja rasant schnell die letzten Jahre, dass es überall so Paketshops oder Paketstationen auch gibt. Ist das das logistische Szenario der Zukunft?
Na, das logistische Szenario wird natürlich dahin gehen, wieder so wie es früher mal war, dass die Firmen selbst ihre Pakete zustellen. Ich habe neulich, man kann jetzt bei Zalando zum Beispiel, kann man den Abendexpress bestellen. Das heißt, wenn man vormittags bestellt, wird es von Zalando abends jetzt schon auch in Erfurt zugestellt. Das heißt, da sind die ganzen Zustelldienste raus. Ne? Oder auch bei Amazon in München zum Beispiel, da wird auch schon, gibt's da auch zugestellt. Oder Leipzig auch, also, ne? Na, bei uns ist ja, ich weiß, fällt es gerade nicht ein, wie bei Amazon das innerhalb eines Tages ist. Mhm. Gibt es ja schon diese Premium-Sendung da.
Mittlerweile, ne? Auch Lebensmittel, ja?
Ja, per Express natürlich. Also wenn man die Zusatzsendung wünscht, Express, also Zusatzleistung in dem Fall, dann kriegt man alles innerhalb eines Tages deutschlandweit. Das geht schon.
Und neu im Trend, beziehungsweise da wird noch viel getüftelt, vor allem im ländlichen Raum oder auch in Gebirgsregionen, sind ja Drohnenversand. Micha, könntest du auch Drohnen basteln mit deiner Werkstatt?
Ja, das war in meinem Businessplan drin damals, ist aber dann etwas untergegangen. Also ursprünglich wollte ich sogar solche Roboterbausätze produzieren, habe dann auch ein bisschen was gemacht, aber es kamen dann andere Aufträge, die gleich, wo Geld dahinter stand, und dann habe ich die anderen Sachen gemacht. Und mittlerweile, die Drohnen gibt es ja wie Sand am Meer, also weiß nicht, ob das überhaupt im Nachhinein jetzt dann so gut gewesen wäre. Ich meine, aus China, was es da gibt für ein paar Euro, ist schwierig in Deutschland da mitzuhalten, denke ich. Wobei die Profigeräte, zum Beispiel mit Kameras und so, das kostet ja auch dann doch einen schönen Betrag. Das würde sicherlich noch gehen, aber zu viele Projekte.
Also. Das heißt aber, wenn jetzt Auftraggeber X kommen würde und sagt, ich hätte gern eine Drohne in dem Design, dann wärst du eigentlich der Ansprechpartner.
Ja, also wenn er mir zumindest eine Skizze oder eine Zeichnung geben kann, dass ich nicht von Grund auf irgendwas Neues da entwickeln muss, weil das ist zu zeitaufwendig, dann kann ich Ihnen das auch fertigen, denke ich. Die Elektronik und die Mechanik dazu. Also sollte gehen. Sowas ist ja im Prinzip meine Aufträge sind ja so ähnlich, aber im Moment mehr größere Stückzahlen, wie gesagt, und nicht so. Ja gut, es wechselt manchmal. Es kommt auch mal ein kompliziertes Gerät, wo man wirklich eine Woche an ein Gerät baut. Oder vor 2,5 Jahren hatte ich ein Gerät, was ein halbes Jahr gedauert hat. Also ein Messgerät vom Solarbereich. Es kommen auch schon komplexere Aufträge.
Also das ist schon so eine richtige Tüftlerwerkstatt, die du hier hast. Für mich ist das faszinierend. Ich war immer schlecht in Mathe, auch schlecht in Physik. Ich habe keine Ahnung so, ne, von technischen Geräten. Und das fängt ja im Grunde genommen im Kindesalter an. Thüringen wirbt ja oft für sich mit den sogenannten MINT-Fächern. Ja, wir brauchen so mehr Naturwissenschaftlern. Und du hast vorhin auch gesagt, du hast als Kind mit deinem Opa schon gebastelt. Kriegt man das in die Wiege gelegt, so einen technischen Sachverstand, oder geht das auch über schulische Bildung?
Also es geht sicher beides. Ich denke aber, wenn man wirklich von klein auf daran interessiert ist, ist es natürlich ein gewisser Vorteil. Also ich sag nur, Lego-Technik zum Beispiel ist ja weit verbreitet. Da merken ja viele Kinder schon, ob sie da die Geduld oder die Lust haben, damit zu spielen, oder Metallbaukasten oder was es alles gibt. In der Schule gab es ja auch Werken. Ja, wo man sich auch viel verbessern könnte, auch generell in der Schule, denke ich. Aber man kann auch das ganz normal studieren. Nur es ist eben, wenn man eben von klein auf das will und sich in seiner Freizeit auch als Hobby damit beschäftigt, hat man natürlich allein schon von den Stunden, die man sich mit dem Thema beschäftigt, natürlich mehr. Und die Motivation ist eben dann dementsprechend höher. Also Ja, aber man kann genauso, denke ich, mit dem Studium oder so, dass, wenn man das nur als Geld verdienen sieht, trotzdem auch sehr gut werden. Also will ich jetzt nicht bewerten.
Und wenn es dann ans Praktische geht, fängt ja jeder erstmal mit so einer ganz normalen Werkbank an. Jeder hat ein bisschen Werkzeug zu Hause, aber du brauchst ja schon ein bisschen umfangreicheres Equipment. Und ich sehe auch, wenn ich an dir vorbeigucke, da hängt ein Gehörschutz. Wie laut ist es denn bei dir, wenn du am Werkeln bist? Naja, schweren sich da die Nachbarn?
Also Beschwerde hat sich hier noch keiner. Das ist auch gut in der Magdeburger Allee. Der Lärm ist ja nicht ungewöhnlich, sag ich mal. Und es ist schon manchmal lange Zeit sehr laut. Deswegen ist schon der Gehörschutz gut auf jeden Fall, weil das ja muss man ja nicht. Ist ja auch nicht gesund. Und sonst, es gibt aber auch Sachen, wo man ganz normal nebenbei sich unterhalten kann, wenn die Maschine läuft, teilweise. Also wie jetzt hier in dem, also zum Beispiel mit dem 3D-Drucker oder so, da ist natürlich fast keine Lautstärke da. Aber jetzt Schleifmaschinen und so weiter.
Das heißt, ein 3D-Drucker hast du ja auch stehen. Was kostet denn so ein Gerät?
Ja, ich habe einen stehen, ich habe den auch gebaut vor ein paar Jahren, aber...
Och, ich baue den selbst.
Naja, das ist ja heutzutage auch weit verbreitet, sage ich mal, diese Bausätze zum Beispiel, aber ich habe es doch von Grund auf gebaut. Aber er hat auch was gedruckt, aber er ist im Moment so ein angefangenes Projekt noch von vielen, was noch da steht, weil es im Moment keine Aufträge dafür gibt und dadurch, dass ich davon leben muss, ist im Prinzip der Kunde ja mein Chef und der sagt eben, jetzt brauche ich das Teil und deswegen ist eben der 3D-Drucker noch wahrscheinlich in den nächsten Monaten vielleicht dann einsatzbereit, je nachdem wie es kommt.
Also noch ein unausgegorener Prototyp.
Naja, es ist schon Version 3. Er hat auch schon gut gedruckt. Er ist auch, denke ich, ganz, wenn man nochmal 3 Tage hat, um den fertig zu bauen, denke ich, ein gutes Gerät noch. Ansonsten, du hattest, glaube ich, gefragt, wie der Preis ist. Also die günstigen fangen, glaube ich, bei 300, 400 Euro an und die guten im Kleingewerbebereich, sage ich mal, liegen so bei 5.000 für Kunststoffe. Für Metalle, die Drucker, liegen eher bei 50.000 aufwärts. Also nichts für Hobby oder kleine Gewerbe, denke ich. Und ich habe einfach Kunststoff in dem mittleren Bereich. Ja. Ist aber im Moment, sind die Aufträge eben anders gelegen. Also es kommt dann doch meistens anders, als man vorher geplant hat.
Ja, wir waren gerade im Pausengespräch und Martin Döste gesagt, das Interessante an deinem Beruf oder an deinem Job ist vor allem, dass man so in die Nischen reinguckt und auch sieht, was die Leute so arbeiten.
Ja, steht ja auch meistens drauf, die Firmenbezeichnung. Ne? Markantes Beispiel ist, dass sehr viele Physiotherapeuten bei mir im Gebiet arbeiten und die erzählen natürlich mal was halt. Wie zum Beispiel ein Physiotherapeut geht nicht selbst in die Praxis und lässt sich massieren, sondern er geht immer zum anderen halt. Ne? Und man lernt halt die Menschen hinter dem Brief kennen sozusagen. Papier ist geduldig, sage ich immer, aber der Mensch ist vielleicht nicht immer an sich geduldig. Ja. Und oder auch, dass man sehr viele Firmen kennenlernt, die man so nicht kennt. Wir haben zum Beispiel hier in der Magdeburger Allee, auch wenn man sich denkt, eine sehr große Dichte an Zahnärzten oder Steuerberater oder sowas. Ne? Also das würde man gar nicht so vermuten halt. Ne? Oder auch unser Vereinsvorsitzender von Rot-Elbsee-Rot-Weiß-Erfurt lebt ja auch in der Magdeburger oder arbeitet natürlich halt hier. Ne? Würde man auch nicht denken halt, dass der gerade hier bei uns im Silicon Valley hier
arbeitet. Jetzt haben wir eine Marke geschaffen.
Genau. Ja, es ist höchst ausbaufähig. Weil man sieht ja auch, die Magdeburger Allee insgesamt ist im Wandel. Nicht nur die Magdeburger Allee, sondern auch die ganzen Randgebiete. Stichwort Johannesgärten, Bürgerpark zum Beispiel. Da wird der ganze Betriebshof von der Stadtwerke oder vielmehr von der EFAG natürlich zugepflastert, sage ich aber mal. Oder wie man auch gerne sagt, Flächen werden versiegelt. Ne? Oder auch
entwickelt nennt man das.
Entwickelt. Ich sag versiegelt. Also das ist ganz witzig halt. Ich habe den ersten Stein im Johannesgärten gesehen, den es mal gesetzt hat, das war die Tiefgarage natürlich. Ne? Also man macht da so ein schönes Leben halt für die Leute da zurecht. Ne? Im Untergrund ist die Tiefgarage flächendeckend überall, dann werden die Häuser draufgesetzt und da, wo noch Platz ist, da wird der ganze Untergrund abgedichtet mit Teer zum Beispiel, ne? Um dann schöne Pflanzen hinzupflanzen natürlich. Ne? Also das sieht alles sehr, sehr schön aus, aber wenn man sieht, wie das alles gebaut wird, also ich würde da nicht leben wollen.
Aber das finde ich spannend. Ich habe kürzlich von einem Beispiel mitbekommen in Hamburg. Da entsteht auch ein neues Wohnquartier. Und dort schafft man explizit pro Haus nur ein bis zwei Tiefgaragen. Und dort stehen zwei Fahrzeuge, die fürs ganze Haus im Sharing-Modell angeboten werden. Das wäre doch was für Erfurt, oder?
In der Regel schon, ja. Jetzt die meisten Autos sieht man natürlich auch, wenn man Läden noch vorbeikommt. Manche Autos stehen wirklich fünf Tage am selben Platz, ne? Oder auch manche Autos, die entstempelt werden zum Beispiel. Also man kriegt eigentlich alles mit halt, ne? Wie die Stadt durchhuscht und die Leute anmahnt, ihre Rechnung zu bezahlen. Ne?
Aber Stichwort Johannisfeld nochmal was ganz anderes. Jetzt kommt der kleine Werbeblock. Dort ist ja nicht nur ein Wohngebiet entstanden und eine Kita, die jetzt auch schon in Betrieb ist, sondern auch ein neuer Stadtteilpark. Und der wird eröffnet am 13. Mai, das ist ein Samstag. Da wird es eine kleine Rede geben, es wird Rundgänge geben und es wird ab 12 auch einen Skate-Contest geben. Also wer da junge Leute auf Board sehen möchte, ist da gern eingeladen, dorthin zu kommen.
Ich habe ja gesehen, dass dieser Skaterpark, den man neu da geschaffen hat von einer Spezialfirma, die standen da mit Wohnwagen, also die haben sich da richtig, mussten von weit her gereist sein und standen halt da und haben gearbeitet und nach der Arbeit haben sich in ihren Wohnwagen gepackt halt.
Ne? Also das sind so Sachen, die du mitkriegst, ne, wenn ja. du täglich auf dem Fahrrad unterwegs bist.
Man kriegt alles mit, ja.
Du hast ja eben schon mal angedeutet, es gibt viele kleine Handwerker wie dich, Michael. Was gibt's denn noch so für Gewerbe, die man auf den ersten Blick nicht wahrnimmt? Auch du hast ja mich hier erst hergebracht, obwohl es mein direkter Nachbar ist.
Das ist ganz witzig, ja. Du kennst dich nicht in deinem Hinterhof auf, sage ich einfach mal, ja. Aber jetzt die Industriegewerbe gibt's nicht hier großartig. Also das ist schon in meinem Kiez hier, in meinem Zustellgebiet hier, das ist fast das Einzige. Also die meisten Gewerbe sind das klassische Dienstleistungsgewerbe. Ne?
Also was waren denn für dich so andere Überraschungsmomente, als du hier angefangen hast, wo du gesagt hast, ach krass.
Ich habe zum Beispiel auch die Entwicklung von diesen Lasallestraße 50 Projekt da mitbekommen, Repair-Café und so weiter halt. Man kommt ja auch meistens in die erste Tür rein und kann da Flyer anschauen oder Klamotten mitnehmen. Also es gibt ganz viele witzige Sachen, die entstehen. Und man kriegt natürlich auch mit, wenn Häuser renoviert werden oder restauriert werden. Kurt-Beate-Straße, Ernst-Holler-Straße wurden viele Häuser aktiviert, weil Wohnraum natürlich gebraucht wird. Und da sieht man natürlich in der Zeit auch, wie das Haus renoviert wird und wenn es dann fertig ist, was dann für Leute natürlich einziehen. Ne? Und wo die Leute herkommen halt. Auf dem Brief steht ja nicht nur die Information drauf der Zustellung, sondern auch teilweise wo die alte Anschrift zum Beispiel. Ne? Also oder andersrum gesagt, wir Puffbohnen werden jetzt übervölkert von den Wahlerfordern.
Ah ja, und wo kommen die her?
Überall, ganzes Bundesgebiet. Also man sieht natürlich nicht auf den ersten Blick, was die arbeiten. Ne? Das kommt erst später.
Das heißt, du nimmst durch deinen täglichen Beruf eigentlich wahr, wie hier ein Austausch der Bevölkerung stattfindet?
Austausch könnte man schon sagen, ja. Die Leute, die sich die Wohnung nicht mehr leisten können, sagen wir es einfach mal so, ziehen dann aus und die Wohnung ist jeder Stadt das Gleiche, wird aber auch renoviert, aufgebessert und natürlich dann der Mietpreis erhöht. Ne? Johannesgärten zum Beispiel kostet auch 100 Quadratmeter mal eben 1000 kalt. Ne?
Also ich war heute Morgen noch auf einer Baustellenbegegnung, da kostet der Quadratmeter 9 Euro, hat der Bauherr gesagt.
Ja, das kommt dann etwa hin halt. Das ist natürlich kalt noch dazu. Ne?
Dann an dieser Stelle schiebe ich mal den nächsten Werbeblock ein. Am 7. Juni wird es dazu eine Diskussionsrunde geben. Bezahlbares Wohnen Erfurt, eine Diskussionsrunde zur Position, Ziel und Perspektiven. Da wird unter anderem Herr Warnecke da sein für den Mieterbund, Herr Bärwolf als Ausschussvorsitzender des Bauausschusses, Herr Birsch wird da sein als Amtsleiter, dann werden Studenten aus Weimar da sein, die sich speziell mit Spekulationen in Erfurt beschäftigt haben. Es wird jemand von der Fachhochschule in Weimar da sein und dazu lade ich an dieser Stelle ganz herzlich ein. Das wird im Bürgercafé an der Lutherkirche stattfinden. Michael, wo wohnst du denn und ist dir dieses Thema, was Martin gerade angesprochen hat, auch geläufig?
Ja, durchaus. Also ich hatte unfreiwillig, sage ich mal, dieses Jahr die Notwendigkeit, mir eine neue Wohnung zu suchen und wohne jetzt erstmal in Tannroda. Bin in der Familie untergekommen, erstmal vorübergehend. Und muss halt, also wenn ich mir jetzt eine Wohnung in Erfurt suchen will, also ich sag mal auch jetzt etwas angemessene Wohnung, dann wird es wirklich viel teurer als vor 8 Jahren oder so. Wo ich bin öfter, also mehrfach in Erfurt immer umgezogen, vor allem Herrenberg. Und jetzt Tiergarten habe ich gewohnt und die Mietpreise waren bis vor 7 Jahren oder so, fand ich also angemessen, sag ich mal, für das lokale Einkommen, sag ich mal. Und mittlerweile ist es wirklich, ja, durch Spekulanten oder ich weiß es nicht, Renovierungskosten und so weiter, finde ich ein unangemessener Mietspiegel für neue Wohnungen. Aber gut, es ist halt auch eine große Stadt, die Leute ziehen mehr in die Stadt, weil hier gibt es ja viel Arbeit. Und ja, da wandelt sich das natürlich. Und heutzutage, wie Martin ja sagt, ziehen viele zu. Also es ist ja heute auch Pendeln und Umziehen zum Standard fest geworden. Ja, das sind eben alles Sachen, was dann die eigentlichen Erfurter, sage ich mal, etwas bedrängt.
Also, das heißt, du pendelst im Moment auch, weil du hier keine Wohnung findest?
Naja, es ist, also es hätte auch vielleicht eine Wohnung gegeben in Erfurt, aber im Moment wohne ich erst mal außerhalb dort, um auch aus finanziellen Gründen, wegen anderen Projekten will ich jetzt nicht zu weit eingehen. Jedenfalls, ich habe aber auch im letzten Jahr viele Wohnungen gesucht, weil wir uns eigentlich vergrößern wollten. Und da hat man schon gesehen, wir hatten vorher 500, um die 500 Euro und da wäre 800 dann auch so Minimum. Oder auch hier in der Magdeburger, die Nachbarn, die vermieten, habe ich mich mal unterhalten. Ja, 800, 900 ist schon günstig eigentlich fast, also für eine Familie, sage ich mal. Und bei den Einkommen, was man so mitbekommt in der Straße auch, ist es natürlich ein ganz schöner Batzen. Also,
ja, Kritiker stellen das ja so dar, dass ganz viele Jahre lang nicht investiert wird, nennen das Deinvestment, ja, um dann, wenn das Umfeld irgendwo aufgewertet wurde, dann Renovierung vorzunehmen und zu verkaufen, um das höchstmögliche, um den höchstmöglichen Gewinn rauszuschlagen. Das wird eine spannende Diskussion, die wir da führen werden. Zum Thema Immobilien, also nicht ganz so weit weg, und nochmal zu deiner Werkstatt. Wie bist du denn an diese Werkstatt hier eigentlich gekommen?
Also ja, ich habe viel gesucht damals, wo die alte Werkstatt zu klein wurde, und habe viel besichtigt und habe dann in einer, ich glaube, einer Kleinanzeige gesehen, das war ein Lagerraum eigentlich zu vermieten. Und es war wirklich ein Lagerraum, es gab keine Heizung, kein Wasser, Elektrik war DDR. Also es war immerhin ein Dach über dem Kopf, sage ich mal, aber nicht viel mehr. Und, dann habe ich halt den Raum selbst aufgewertet durch neue Elektrik, Wände gebaut. Jetzt dann ein paar Jahre später kam auch Wasser und Heizung. Und jetzt ist es eigentlich ja als Werkstatt in Ordnung, sage ich mal. Es ist halt kein Gewerbegebiet, das ist halt natürlich ein bisschen Nachteil. Wegen Anlieferung ist ja in der Magdeburger, wenn da doch mal ein LKW kommt, immer ein bisschen schwierig alles. Auch das letzte Stück Weg hier ist nicht so einfach oft. Und ja, deswegen versuche ich ja auch dann ins Gewerbegebiet irgendwann umzuziehen.
War das schwierig für dich, einen neuen Standort zu finden?
Also vor den 6 Jahren ungefähr, wo ich gesucht habe, war es naja, schwierig eigentlich nicht. Also Aufwand ist es natürlich immer, viel besichtigen, angucken, Preise vergleichen, aber es gab eigentlich eine ganz gute Auswahl. Und hier ist es halt, hat es mir gefallen, es ist zentral und es ist aber auch günstig, dadurch, dass es ja als Lagerraum angeboten war. Also ich denke, so eine Miete würde ich auch heute auf keinen Fall mehr bekommen. Und ansonsten Magdeburger sieht man ja oft eigentlich viele Angebote von hauptsächlich solche Läden oder so. Das, aber das ist ja für mich nicht so, ich wäre ja lieber ein bisschen versteckt auch. Und ja, ich denke, heute wird es viel schwieriger sein, also als noch vor einigen Jahren, wie gesagt. Ich hatte auch Glück, aber.
Und jetzt steht bald wieder ein Umzug an, hast du angedeutet.
Ja, also ins Gewerbegebiet ESO Erfurt Südost, dort steht wohl eine Firmenübernahme an, also der vorige Besitzer geht in Rente und dort ist halt ein richtiges Gewerbegebiet, wo ich dann ein paar Sachen hier mitnehme. Dort, ja, und dort dann eben weitermache. Also.
Erfurt Südost, Martin, das ist ja eher hügeliges Gelände. Bist du da froh, hier in der Erfurter Gera-Ebene an der Allee zu fahren oder würdest du auch gern hoch und runter in Südost oder in anderen hügeligen Gebieten in Erfurt fahren?
Also Erfurt Süd ist natürlich viel mehr hügeliger, Aber wenn man sich die Straßen mal hier an der Länge anschaut, hat man auch Gefälle drin. Man braucht sich nur bei der Fritz-Büchner-Straße hinstellen und gerade gucken, wie die LaSalle-Straße aufblüht und sieht dann eigentlich, dass die hinten zum Norden abfällt. Ne? Das heißt, könnte auch sagen, einfach flussabwärts, auch wenn natürlich hier der Fluss nicht ist halt. Ne? Aber auch wenn man die Magdeburger Lehe vom Ilvershofener Platz hochfährt, zur Altstadt fährt man berghoch, auch wenn man das nicht mitbekommt, so wirklich halt. Als Autofahrer natürlich gar nicht, ne? Trägt man nur aufs Gaspedal, aber als Fahrer schon halt.
Wie ist denn das als Kurier? Kriegst du das dein Gefährt gestellt oder ist das dein Privatrad?
Ne, es ist so eine Mischung halt aus Privatdienstrad. Nutzt das Rad natürlich viel mehr dienstlich. Da kommt dann noch die E-Bike-Lounge ins Spiel, die mir dieses Rad stellt. Ne? Also ich auch wieder Werbung dran natürlich. Eine Seite E-Bike-Lounge, eine Seite Radstation. Ne? Also das sind ursprünglich mal alles Fahrräder gewesen. Das baugleiche Fahrrad gibt auch noch an der Radstation zu mieten. Wer Lust hat, mit dem Fahrrad Sachen zu transportieren, der wäre mit diesem Rad gut aufgehoben. Aber natürlich gibt es auch noch andere Projekte, wie Ella zum Beispiel.
Ne? Ella, das Lastenrad, ne?
Richtig, ja. Bin ich persönlich auch nicht gefahren, weil ich brauche sie nicht. Aber wer mal Lasten zu fahren hat, der ist mit dem Fahrrad auf jeden Fall gut aufgehoben halt. Es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Projekte, aber leider nicht bei uns in Deutschland. Dänemark, Niederlande sind sehr gute Vorreiter, was Cargo-Bike betrifft, ne, um quasi viele Güter auch individueller auf die umzuswitchen vom Fahrrad, ich meine vom Auto natürlich aufs Fahrrad, ne? Oder auch in Berlin gibt es sehr viele Projekte, die natürlich erstmal finanziert werden vom Bund, aber nicht weiter gedacht werden, also die werden nicht weiterentwickelt, ne? Gibt es zum Beispiel ein Projekt, das heißt, ich ersetze ein Auto halt, ne?
Das habe ich kürzlich gesehen in einem Bauprojekt in Dänemark, also wir kennen das ja aus Berlin-Kreuzberg, ne? Die modernen Lofts, die werden da gebaut mit Autofahrstuhl, dass ich mein Auto direkt im dritten Stock in meinem Loft stehen habe. In Dänemark werden die Flure in neuen Wohnbauvierteln so gebaut, dass ich damit so ein Cargo-Bike auch hochfahren kann.
Natürlich spannende Sachen halt, aber hier momentan gibt es keine Substanz dafür, um das hier entwickeln zu können. Also man sieht es ja bei den neuen Bauprojekten, es wird nie ans Fahrrad gedacht. Aber auch Fahrradstellplätze, also gar nicht.
Du bist ja in gewisser Weise auch da Lobbyist in dem Thema mit Critical Mass. Am Freitag ist es, glaube ich, wieder soweit. Wie groß ist denn eure Gruppe gerade?
Unterschiedlich. Im Winter fahren natürlich nicht so viele mit. Im Sommer können wir schon 200 bis 300 zählen. Natürlich kein Vergleich zu Hamburg. Hamburg hat immer 3.000 bis 4.000 in etwa. Oder Budapest 20.000. Also das sind natürlich Zahlen, wo wir nicht hinkommen könnten. Aber ein Ziel wäre, mal mindestens 0,01 bis 0,02 der Erfurter Bevölkerung teilhaben zu können. Halt, wenn man das runterrechnet auf von 200.000 natürlich. Ne? Das wäre schon toll.
Da haben wir hier einen Mathe-Ass. Wie viel ist das dann bei 200.000? 0,01? Micha?
2.000 bis 4.000.
Ah ja, 2.000 bis 4.000. Wie lange brauchen 2.000 bis 4.000 Radfahrer, um über den Ring zu fahren? Ist das eine Viertelstunde?
Jetzt ist die Frage, wie lange brauchen die jetzt, wenn man jetzt am Presseclub stehen bleibt und wartet, bis die vorbeigefahren sind? Also 2.000 bis 3.000 sind wir vielleicht bei 2 Stunden etwa ungefähr. Könnte man den Ring blockieren? Das wäre mal nicht schlecht. Ne? Also das ist ja ganz witzig bei Critical Mass, dass die Autofahrer sehen uns als Hindernis an, als Stau natürlich, aber tatsächlich ist ja höre ich ab 16 Fahrrädern, das ist ein geschlossener Verband. Ne? Und somit darf man natürlich dann alle Freiheiten genießen, die ein LKW genießt. Ein LKW fährt ja auch bei Gelb über die Ampel und zieht noch seinen Auflieger bei Rot hinterher. Das sieht der Autofahrer oder der Fahrer oder nicht, oder auch die EFAG, die mit ihren Straßenbahnen gerne beim Punkt noch fährt und dann ihren 25 Meter langen Zug noch da drüber zieht. Und dann hat der Fahrer schon grün, aber die Straßenbahn fährt noch.
Also städtische Mobilität ist nach wie vor und wird es auch noch lange bleiben ein großes Thema. Unsere Sendung nähert sich schon wieder dem Ende. Ich würde euch jetzt sozusagen nochmal einen Ausblick gewähren. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft, für das Gebiet rund um die Magdeburger Allee? Fangen wir mal bei unserem Gastgeber Michael an, auch wenn du nicht mehr lange hier sein wirst.
Ja, also mehr Grün, mehr Parks, immer. Dann bessere Parkplatzsituation am besten, egal wie das möglich sein sollte, weiß ich nicht. Ja, die Radwege vielleicht noch ändern, ja, und die Mieten günstig halten.
Okay, das sind engagierte Ziele, die müssen sozusagen über den Stadtrat gehen. Martin, täglich unterwegs, was wünschst du dir für die nächsten Jahre?
dass wir jeden Tag ein Magdeburger Allee-Fest machen, quasi autofreie Magdeburger Allee, weil man merkt ja schon, die Stadt ist im Wandel, die Magdeburger Allee blüht auf, wir brauchen eigentlich keine Autos in der Magdeburger Allee. Weil die meisten, wenn man sie beobachtet, die meisten nutzen die Magdeburger Allee nur als Durchfahrtsstraße. Wer parkt denn hier, wer geht hier einkaufen?
Naja, die Händler, für die Händler ist das schon ein wichtiger Punkt, dieses Kurzzeitparken zumindest zu haben. Aber das ist eine Diskussion, die führen wir vielleicht beim nächsten Mal weiter. Wir verabschieden uns heute aus der Tüftlerwerkstatt Robotech an der Magdeburger Allee. Heute im Gespräch Michael von Robotech, Martin als Fahrradkurier, mit mir Sebastian aus dem Stadtteilbüro. Wir hören uns beim nächsten Mal im Juni dann wieder. Euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.